Im Fernsehen läuft der blaue Bock. Bob Dylan veröffentlicht Blonde on Blonde. England gewinnt die Fußball-WM. Und hinter dem Vorhang eine ganze Welt. So stelle ich mir vor, muss die erste Reise in die Sowjetunion für den gerade mal 18 Jahre alten Schüler Karl Schlögel gewesen sein. Anno 1966 für einen Landwirtssohn aus dem Allgäu, der sich brennend interessiert hat für diesen Kosmos hinter diesem eisernen Vorhang. Die Lust am Entdecken, am Bereisen, am Verstehen hat ihn seither offenbar nicht mehr verlassen. Er wurde Osteuropa-Historiker und Publizist. Und vermutlich wäre es ihm lieber gewesen, wenn seine Zunft nicht durch die russische Annexion der Krim und durch den Angriff auf die gesamte Ukraine so ins Rampenlicht gerückt wäre. Am Sonntag erhält er für seine Geschichtsschreibung den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und ich freue mich sehr, ihn jetzt hier auf Radio 3 begrüßen zu können. Schönen guten Morgen, Herr Schlögel.
Guten Morgen, Frau Jäber.
Was war es, das Sie vor fast 60 Jahren so sehr angezogen hat und Richtung Osten gezogen hat? Können Sie das rekonstruieren?
Ja, das sind biografische Zufälle. Da kamen einfach ein paar Sachen zusammen. Ich bin ja im Süden aufgewachsen. Ich war auf einer bayerischen Benediktinerschule. Und wie der Zufall es wollte, es gab dort die Möglichkeit, Russisch zu lernen. Es gab dort einen Displaced Person, der nach dem Krieg in der amerikanischen Zone geblieben ist. Und wir konnten Russisch lernen. Das war damals eine große Seltenheit. Mhm. Und so ergab sich's. Es gab dann, ich war sehr früh in Prag. Ich hatte gerade meinen Pass bekommen. Das war ein großes Erlebnis, diese große Stadt. Und dann diese Truppe, die Russisch gelernt hatte, organisierte dann eine Reise für fast 2 Monate mit sehr guter Vorbereitung. Und wir machten Seminare über russische Geschichte, über russische Philosophie, über die Kollektivierung und Stalinismus. Und diese Reise war unglaublich einprägsam, einfach quer durch über Lemberg, Kiew, Kharkiv bis Moskau. Wir hatten sehr viel
Kontakt. All die Städte, über die wir heute berichten.
Über diese Städte, aber es war alles, wie soll ich sagen, Durchgangsstation zum Hauptziel, nämlich Moskau zu sehen. Aus dieser Reise ist auch ein Film hervorgegangen und meine erste Publikation, ein russisches Tagebuch. Und ich bin dann auch in den Jahren danach gefahren. 3 Jahre später gab es eine Reise mit einem R4 quer durch die UdSSR von Helsinki über Leningrad bis zur iranischen Grenze. Also das war sehr faszinierend und das sind die ersten Eindrücke und die sind ja meistens die stärksten. Die
sehr, sehr, sehr prägend offenbar. Sie erwähnten gerade Ihr russisches Tagebuch. Walter Benjamin hat ein Moskauer Tagebuch geschrieben. Die Juryvorsitzende, die Jagoda Marinitsch, hat zur Begründung für die Auszeichnung gesagt, wir zeichnen Karl Schlögel auch aus, weil er als Wissenschaftler gleichzeitig Flaneur ist. Sie betonen im Buch, über das wir noch sprechen werden und haben auch zuvor schon oft beschrieben, dass Sie für Ihre Geschichtsschreibung diese unmittelbare Begegnung brauchen, die Beobachtung von Menschen, von Landschaft. Sind Sie einverstanden mit der Bezeichnung Flaneur?
Ja, ich bin damit einverstanden und ich muss sagen, das Moskauer Tagebuch von Benjamin hat eine sehr große Rolle gespielt, als ich dann Anfang der 80er für lange Zeit in Moskau war. Mich hat diese unglaubliche Präzision und Prägnanz der Benjaminschen Beobachtung und Prosa sehr beeindruckt und mitgenommen und hat eigentlich mir geholfen, einen eigenen Weg der Geschichtsschreibung zu finden, in der eben das Begehen von Schauplätzen, von Räumen, von öffentlichen Räumen, privaten Räumen eine große Rolle spielt. Man muss allerdings sagen, dass der Flaneur Benjamins an sein Jahrhundert gebunden war.
Absolut, ja.
An sein Jahrhundert. Und ich habe ja später auch über andere Städte und Situationen gesprochen. Los Angeles beispielsweise, da ist natürlich der Flaneur eine verlorene Figur.
Dem fehlen allein schon die Gehwege.
die Gehwege und das verlangt ganz andere Bewegungsformen. Aber was ich meine ist, dass sich vertraut machen mit historischen Schauplätzen und dass es eben nicht nur Dokumente gibt, die man lesen kann, lesen muss, Memoiren, Texte, Erinnerungen, sondern dass es eben den Schauplatz, an dem sich etwas ereignet hat. Das ist ungemein wichtig und ich meine, eine Stadt wie Berlin kann man ja ohne die Topografie, die Geschichte kann man ohne die Kenntnis der Topografie gar nicht schreiben.
Weil sich da ja auch verschiedene Schichten, Geschichtsschichten übereinander stapeln. Jetzt ist es Ihnen spätestens nach 2022 vermutlich gar nicht mehr möglich, nach Russland zu reisen. Wie kommen Sie jetzt zu Ihren unmittelbaren Beobachtungen, also jenseits der Lektüre?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gravierende Einschränkung. Ich bin davon abgeschnitten. Ich bin aber dafür natürlich regelmäßig und sehr intensiv in der Ukraine unterwegs, um mich mit dem Schauplatz vertraut zu machen. Das hat angefangen im Frühjahr 2014 und geht über die Jahre hinweg. Also ich war jetzt zuletzt vor 2 Wochen in Lemberg. Ich brauche den Kontakt zu den Umgebungen und zu dem Schauplatz, um mir ein Urteil zu bilden. Und was die russische Erfahrung angeht, ich finde diese neue Mauer, die errichtet worden ist, eine ungemeine Beschränkung, nicht nur im Sinne der Reisefreiheit, sondern auch der Erkenntnismöglichkeiten. Und man ist dann eben angewiesen auf das Urteil anderer, denen man vertraut, also mit denen man noch in Verbindung ist, mit den Freunden und Kollegen, die doch noch reisen können. Und natürlich die Medien. Man kann ja, man ist ja auf dem Laufenden, wenn man die Medien einschließlich des Staatsfernsehens, wenn man das mitverfolgt, man bekommt etwas mit über den Sound, in dem über den Krieg berichtet wird, in dem auch die Öffentlichkeit eingeredet wird. Also es gibt ja verschiedene Quellen, um sich ein Bild zu machen.
Wir wissen nicht, wie der Kampf um die Ukraine ausgehen wird, ob sie sich gegen die russische Aggression behaupten oder ob sie in die Knie gehen wird, ob die Europäer, der Westen, sie verteidigen oder preisgeben werden, ob die Europäische Union zusammenhalten oder auseinanderfallen wird. Nur so viel ist gewiss, die Ukraine wird nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden. Das schreibt der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel in seinem neuen Band Auf der Sandbank der Zeit. Willkommen zurück, Herr Schlögel.
Ja.
Was macht Sie da so sicher bei dieser Aussage? Wir Deutsche haben es so lange geschafft, die Ukraine auszublenden oder zumindest nicht vollständig zu sehen, ebenso wie wir die Verbrechen der Deutschen auf ukrainischem Grund lange Zeit ignoriert haben. Wieso sollte das nicht nochmal passieren können?
Ich glaube, dass die Ereignisse einfach zu nah herangerückt sind. Ich meine, dieses Zitat ist ein Eigenzitat von 2014, das ich formuliert habe, als ich im Donbass unterwegs war. Und es war damals klar, dass das eine Aktion und die Entfaltung eines Krieges war, der ein Angriff auf die Ukraine war, der etwas mit uns zu tun hat, wie man heute sagt, immer in 1,5 Stunden Flugzeit von Berlin entfernt. Und die letzten Ereignisse, insbesondere die Verletzung des Luftraums, die Drohnengeschichten, zeigen ja, dass das nicht irgendwo sich weit weg abspielt, sondern dass es etwas mit uns zu tun hat und dass die Subversion und verschiedene Aktionen übergreifen. Und ich glaube, auf die erste Welle dieser ungeheuer eindrucksvollen Solidarität, als die Hunderttausenden von Flüchtlingen hier ankamen, das war wirklich großartig und überwältigend. Danach gab es so natürlich eine Zeit der Gewöhnung und der Ermüdung der Aufmerksamkeit. Aber der russische Krieg gegen die Ukraine geht weiter und er lässt uns nicht in Ruhe, sondern verweist uns darauf, dass wir uns dazu verhalten müssen. Und die Diskussion wird natürlich weitergehen, wie das geschehen soll. Und das ist ja viel komplizierter geworden, seit die Trump-Administration offensichtlich eine ganz neue Linie gegenüber Russland eingeschlagen hat.
Dennoch, wir haben gestern früh hier im Programm berichtet über eine Veranstaltung an der Volksbühne, die das Reden über Frieden wieder stark machen wollte. Über Krieg und Aufrüstung werde ja schon genug geredet. Da hat dann beispielsweise, das hat die Reporterin berichtet, der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit laut darüber nachgedacht, ob dieser verlustreiche Krieg, ob der nicht zu vermeiden gewesen wäre. Und zwar auf folgendem Wege, indem sich die Ukraine nicht zur Wehr gesetzt hätte. Also dieses Denken ist durchaus da. Was würden Sie erwidern?
Ja, haben wir das Recht oder wer hat das Recht, den Ukrainern zu empfehlen, sich zu ergeben in einer Situation, die man jetzt in den besetzten Gebieten der Ukraine sehen kann, mit einem Willkürregime, mit Vertreibung, mit der Festnahme und Entführung von Kindern, mit Foltern, die in den Städten durchgeführt werden. Wer hat das Recht, den Ukrainern zu empfehlen, sich einem Aggressor zu unterwerfen? Und die Frage ist ja, wie kann man sich des eigenen Friedens erfreuen, wenn andere dafür den Kopf hinhalten müssen und dafür den Preis bezahlen? So sehr ich den Herrn Teweleit und seine großartigen Bücher schätze, das ist ein Ratschlag, den Ukrainern niemand geben kann. Das wäre so ungefähr wie 1938, 1939 den Bürgern der Tschechoslowakei zu empfehlen, ergebt euch. Und das haben die Westmächte im Wiener, im Münchner Abkommen ja getan. Und die Konsequenzen sind ja sichtbar gewesen. Es war nicht eine Zeit der Friedenssicherung, sondern es war der nächste Schritt in den Krieg.
Mit dem Titel Ihres Buches Auf der Sandbank der Zeit bezeichnen Sie das deutsche oder auch europäische Festgefahrensein in einem ganz bestimmten Russlandbild. Und ich glaube, dieses ganz bestimmte Russlandbild impliziert dann wie in einer Matrioschka auch ein ganz bestimmtes Ukraine-Bild. Also das Boot fährt in Ihrem Titel auf Grund. Ist es denn inzwischen wieder manövrierfähig oder steckt es noch fest?
Naja, auf der Sandbank der Zeit meint einfach die Position und die Situation eines Historikers, der in gewisser Weise an die Grenze der Urteilskraft, seiner eigenen Urteilskraft gekommen ist und darauf angewiesen ist, dass irgendwie es wieder in Bewegung kommt. Und man muss ja sagen, es kommen Dinge wieder in Bewegung und ich finde, dass etwas Großartiges eigentlich passiert ist, woran man ja gar nicht so denken konnte, dass gestern, vorgestern eben doch ein Moment eingetreten ist, herbeigeführt von Trump, herbeigeführt von den arabischen Staaten, herbeigeführt von einer israelischen Regierung, die doch verstanden hat, dass sie in einer Sackgasse gelandet ist. Es gibt also Momente, in denen es Wendungen gibt und wo wieder etwas in Bewegung kommt, vor dem man ratlos und hilflos gestanden hat. Und man kann nur hoffen, dass dieses Momentum ergriffen wird und es weitergeht. Und das ist ja, versteht sich ja auch nicht von selbst. Daran muss man arbeiten. Und ich wünschte eigentlich ein Momentum oder ein Ausnutzen dieser Öffnung, dass auch Friede in der Ukraine hergestellt wird. Man muss sich einfach vorstellen, jeden Tag, jede Nacht gehen diese Angriffe mit Drohnen und ballistischen Raketen auf die Städte. Das ist eigentlich, man fragt sich, wie kann Europa sich das leisten, ukrainische Städte diesem Hagel von Raketen preiszugeben und sie nicht schützen zu können.
Karl Schlögl erhält am Sonntag den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Heute erscheint sein neues Buch auf der Sandbank der Zeit. Der Historiker als Chronist der Gegenwart. Er versammelt darin Essays und Vorträge zu Russland aus den vergangenen Jahren. Herr Schlögl, alles Gute für Sie und viel Freude am Sonntag bei der Preisverleihung.
Ich danke Ihnen sehr.
Der Band ist erschienen im Hansa Verlag, hat 176 Seiten und je nachdem, in welcher Darreichungsform Sie ihn erwerben, kostet er zwischen 17 und 23 Euro.